Hörer nicht den Fehler machen, jetzt im Mittelstand mit der KI zu starten und irgendwie 30 Abo-Modelle abzuschließen. Nee, natürlich müssen wir auch wieder auf den Rahmen schauen und sagen, hey, stimmt unsere Datenbasis, stimmen unsere Stammdaten, ja? Sozusagen dürfen wir unsere Kundendaten in die KI spielen? Wo liegt die KI? Ist die sicher entsprechend abgebildet? Ja, so was sind sozusagen erste Quick-Wins durch die KI in der KI, die wir entsprechend erreichen wollen?
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Mein heutiger Gast ist Beirat bei großen Familienunternehmen, Knauf und Schibo zum Beispiel genannt. Er hat aber auch selbst eine Mittelstands-DNA des Enkel des Viega-Mitgründers, also ein Hidden Champion-Enkel sozusagen, war selber 6 Jahre Geschäftsführer im Mittelstand und hat dann selbst gegründet, und zwar eine Digitalberatung. Und die hat er später auch erfolgreich verkauft. Die Rede ist von Philipp de Pireux. Und wir sprechen natürlich über Mut zur Transformation und was der Mittelstand ändern kann, was er lernen kann, vielleicht auch aus den USA, wo Philipp eben auch ganz stark vertreten ist. Und er kennt sich natürlich auch sehr gut aus mit künstlicher Intelligenz. Also ich glaube, jemand, dem man wirklich zuhören kann, besten Gewissens hier die nächsten gut 15 Minuten über das Thema Innovationsfähigkeit. Hallo Philipp, ich grüße dich.
Ja, grüß dich. Ich freue mich total, hier zu sein, lieber Thorsten.
Wir sprechen deutscher Zeit, 10 Uhr morgens. Du bist in Köln. Das ist nicht selbstverständlich, weil du weite Teile des Jahres in den USA bist, oder?
Ja, genau. Ich lebe sozusagen südlich von Los Angeles in Kalifornien. Wir haben eigentlich dann 9 Stunden Zeitverschiebung. Das wären dann eigentlich deine Abendstunden. Und ich würde jetzt hier unter Palmen draußen an meinem Lieblings-Audioort am Ozean sitzen. Aber jetzt bin ich hier schön in Gölle und in der Nähe vom Stadion und spreche mit dir. Freue mich total.
Und wenn wir das Thema Digitalisierung mal nehmen, dann würde man ja sagen, da lernst du in den USA viele Dinge, die sich hier in Deutschland dann vielleicht mit leichter Verzögerung umsetzen lassen. Ist das so platt zu sagen oder ist das zu einfach?
Ich bin jetzt im 4. Jahr in Amerika und ich muss sagen, in Deutschland ist eigentlich alles besser, außer Mindset, ja, und natürlich ist die Digitalisierung in den USA doch auch weiter fortgeschritten. Und ich meine, beides hängt natürlich stark zusammen, weil die Amis sich natürlich einfach Dinge trauen. Wenn da Dinge nicht funktionieren, dann lamentieren die nicht rum, dann zeigen die nicht mit dem Finger auf andere und sagen, hey, du musst irgendwie was lösen, dann geben die sozusagen selber Gas, ja. Und da gehört natürlich häufig Mut dazu, ja, und natürlich Dinge mal auszuprobieren und wie es natürlich meistens in der Digitalisierung ist, Dinge zu starten und vielleicht auch dann zu merken, dass sie nicht funktionieren und abzubrechen und sie dann besser zu machen. Und die Deutschen sind natürlich da eher im Lamentiermodus. Aber wenn du siehst, ich sag mal, angefangen von der öffentlichen Verwaltung, das ist schon total durchdigitalisiert dort, ja, die haben auch die Corona-Zeit aktiv genutzt, um sozusagen digitale Kanäle zu den Bürgern aufzubauen, digitale Bürgerservices zu machen. Payment ist, also ich glaube, ich habe in den USA noch nie mit Bargeld bezahlt. Also ich habe auch kein Bargeld in Amerika, ja, jetzt im 4. Jahr. Ja, das ist also sehr stark so wie bei uns in Europa, ich würde sagen in Skandinavien. Ja, und natürlich in der Wirtschaft, also das große Thema AI. Ja, also ich bin ja hier in verschiedenen Beiräten in Deutschland, bin viel mit Mittelstand unterwegs und da komme ich immer von den sozusagen großen AI-Events mit Tools zurück, ja, die komplette Marketing-Automation machen, komplette sozusagen die Agenturarbeit jetzt im Mittelstand ersetzen. Ja, das ist totaler Wahnsinn. Ja, und die werden dann auch nach diversen Diskussionsrunden dann auch in Deutschland Stück für Stück integriert, aber es ist halt eben noch Stückwerk und man sieht eigentlich in den USA, dass die in der Breite das Thema KI mit viel und Digitalisierung mit viel offeneren Armen empfangen, ja, und da total interessiert sind und eher über die Chancen sprechen als über die Risiken. Ja.
Da waren ganz viele Stichpunkte dabei, die arbeite ich jetzt mal so ein bisschen ab, in Anführungszeichen. Mut und Mindset. Also du hast das Buch Werdet Weltmutführer geschrieben, diesen Begriff auch geprägt. Weltmutführer finde ich großartig. Weltmarktführer sind wir oft, aber eben Weltmutführer gerade nicht. Was heißt denn das? Da legst du das ja so schön tiefer, diesen alten Satz, man muss mehr Mut haben. Was heißt denn das konkret bei digitalen Wandeln, mehr Mut zu haben aus deiner Sicht?
Ich meine, man muss ja immer fragen, warum wir vielleicht nicht mutig sind. Das ist vielleicht für mich auch immer ein einfacherer sozusagen Startpunkt, um über Mut zu sprechen. Und da muss ich halt sagen, dass ich in Deutschland feststelle, dass wir in der Breite natürlich saturiert sind, also wirklich satt sind. Ja, also warum sind wir nicht mutig? Ja, weil wir es ganz gemütlich haben, also auf dem Sofa. Ne? Also ich meine, fangen wir jetzt mal Automotive-Industrie an, wo ich vor 10, 12 Jahren mit den großen CEOs auf den Panels gesessen habe und gesagt habe, hey Leute, ne, Elektrifizierung und irgendwie offene Plattformsysteme und autonomes Fahren und so weiter und so fort. Und da haben die mich wirklich kaputt gelacht, ja, und haben über Spaltmaße gesprochen und da die Milliardengewinne sind gesprudelt. Also musst du dir vorstellen, ich glaube, vor 15 Jahren war das Unternehmen mit dem höchsten Innovationsbudget der Welt, war, glaube ich, Volkswagen. Ja, das musst du dir mal, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also Wahnsinn. Und klar, da kommt natürlich so ein gewisses Sattheitsgefühl raus. Und natürlich, gerade wenn wir Deutschland-USA vergleichen, auch das Thema Sozialsystem, wie man dann hier fällt und wie man dann sozusagen hier auch kostenloses Gesundheitssystem hat und Ausbildung und Schule, das macht einen schon dann irgendwie so nach dem Motto, ja, geht schon irgendwie. Ja, und ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen unser Mühlstein, dass wir deswegen eben Dinge weniger wagen, weil wir halt sagen, hey, das brauchen wir vielleicht gar nicht. Und weil natürlich auch der beim Scheitern natürlich auch der Fingerzeig und der, ich sag schon mal fast Shitstorm, schon fast in Deutschland vorprogrammiert ist. In Amerika ist es so, wenn du ein Entrepreneur suchst, wenn du Leute einstellst, dann fragst du erst, die erste Frage ist, hey, erzähl mir deine 3 Scheitergeschichten. Und je besser die Scheitergeschichten sind, desto eher sagst du, hey, cool, ich möchte mit dir arbeiten, weil du hast ja schon Fehler gemacht und hast daraus gelernt und jetzt machst du die Fehler hoffentlich nicht nochmal. In Deutschland versucht man die Fehler eigentlich, da sagt man ja gut, also gescheitert, ehrlich gesagt, meine Schwäche, ja, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig, wenn die anderen so langsam sind im Liefern und so, also versucht man dann irgendwie, also da spricht man da nicht so offen drüber. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptthema, dass man, ja, wenn man mutig ist, dass man natürlich Kante zeigen muss, dass man Shitstorm ernten kann, dass man vielleicht scheitert und dass man davor einfach in Deutschland Angst hat, weil da der negative Ausschlag einfach größer ist als in den USA, wo man dann sagt, hey, okay, du bist zweimal gescheitert, aber jetzt fangen wir das dritte Mal an und jetzt machen wir es besser und richtig, ja.
Kurz Werbung, in einer Minute geht's weiter. Für zehntausende Menschen in Deutschlands Betrieben beginnt der Arbeitstag so. Sie werden von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote und so weiter. Aber es geht auch anders, sagt unter anderem der Business-Software-Anbieter Sage. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von inzwischen mehr als 2 Millionen Unternehmen. Dieser Copilot von Sage erledigt für Sie den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar E-Mails. Mal freundliche, bestimmte, bis hin zu jetzt aber wirklich Varianten. Wenn Sie neugierig sind und Sage Active mit dem Copilot mal ausprobieren möchten, bekommen Sie hier in diesem Podcast 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur in die Shownotes gehen oder auf die Webpage sage.com/mum, also sage.com/mum. Das mit dem Richtigmachen kannst du belegen. Ich glaube, über 100 Digitalisierungsprojekte mit Konzernen zum Teil, aber eben auch ganz vielen Mittelständlern umgesetzt. Wann gelingen die? Mal so ganz platt gefragt, weil wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Und viele klappen ja halt auch nicht, wie wir wissen. Wann gelingen sie aus deiner Sicht? Wie hilfst du da auch?
Es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen. Also und das ist völlig egal, ob es jetzt ein Projekt in der Digitalisierung und digitalen Transformation ist oder ob es um jetzt mal KI-Einführung und diese ganzen Themen geht, die CEO müssen im Driver-Seat sein. Also wenn sozusagen der CEO das nicht versteht und das Thema nicht treibt und ich sag mal gegen die Widerstände, jetzt nimmt man das Thema KI, da schreit ja erstmal keiner Juche in der Organisation, ja, und sagt, hey, super, wir setzen jetzt KI ein und wir automatisieren die Prozesse und also das passiert ja nicht. Das sind ja große Vorbehalte. Was macht das mit meiner Arbeit? Ist mein Job noch sicher? Also da braucht es einen CEO, der sozusagen einen guten Weg vorgibt, der ein guter Kommunikator ist, der die Ängste empathisch der Mitarbeitenden aufnimmt und der natürlich auch mit einem guten Beispiel vorangeht und sagt, hey, wir haben jetzt hier einen guten Rahmen entwickelt, ja, für die Digitalisierungsstrategie und wir fangen jetzt an und das ist das große Zielbild, also sozusagen da visionär gut in die Company reingeht. Das ist sozusagen das Erste. Ich glaube, das Zweite ist, dass man, wenn man jetzt über Themen spricht, die in der Digitalisierung disruptiv sind, ich glaube übrigens, in der Digitalisierung ist ja alles disruptiv, weil eben natürlich alte Arbeitsweisen, die jetzt von Menschen gemacht werden, natürlich in der Digitalisierung von, ich sag mal, Maschinen übernommen werden. Ja, also das heißt, dort kommen Widerstände automatisch hoch. Das heißt, ich glaube, dass man dort die Themen erstmal nur im geschützten Raum umsetzen kann. Das heißt, du musst irgendwie schaffen, dass du irgendwie was außerhalb der Organisation hast, wo du so ein bisschen was testest, ein bisschen was machst. Ja, ständig scheiterst übrigens, ja. So, und da irgendwie das, was positiv getestet wurde, mit deinen Kunden, mit deinen Mitarbeitenden, wenn es interne HR-Lösungen, Produktionslösungen, Finanzlösungen gibt, ja, wenn das getestet wurde, das bringt man dann zurück in die Organisation und zeigt, hey, wir haben es im Kleinen getestet und jetzt lass uns das entsprechend groß machen. Ich glaube, das ist das zweite Wichtige. Und das dritte ist, ich sage ja immer, was uns schwerfällt in Deutschland, ingenieurgetriebenes Land, Perfektionisten sind wir, Pflichtenlastenheft, wir planen langfristig, wir wissen genau, wo wir hinwollen in 3 Jahren und da setzen wir das um. Ich glaube, wir müssen komplett umschalten auf sozusagen ganz kurze Entwicklungszyklen, Build, Measure, Learn, so Wochensprints und vor allen Dingen radikale Nutzerzentrierung, zu schauen, wer ist mein Kunde, was hat er für Probleme? Wieso kann er nachts nicht schlafen und wie kann ich das Problem morgen lösen? Wer ist mein Mitarbeiter, wenn es jetzt um ein neues Personalabrechnungstool geht? Ja, wer soll das nutzen? Was haben die wirklich für Themen und wie kann eine Lösung aussehen? Und dann sozusagen eine Lösung entwickeln, die dann nächste Woche getestet wird und dann irgendwie nach einem erfolgreichen Test dann im Unternehmen ausgerollt wird. Also das sind sozusagen die Basis für eine erfolgreiche digitale Transformation. Ja.
Jetzt werden einige treue Hörer und Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sagen, okay, an einer Stelle habe ich es hier auch schon anders gehört von Expertinnen und Experten, nämlich die sagen, baut lieber eine Art Glaskasten, wo ihr bei Transformationsprojekten den Mitarbeitenden sehr viel Einblick lässt, im Zweifel sie auch mitmachen lasst. Und du sagst jetzt gerade am Anfang erstmal ein bisschen separat was entwickeln und testen. Ich glaube, das ist aber gar kein Widerspruch, ne? Ich glaube, viele vermuten da einen Widerspruch, wo vielleicht gar keiner sein muss.
Also der Glaskasten ist doch ganz schön. Also du stellst ja im Glaskasten, stellst du ja nicht Dinge aus, die nicht funktionieren. Also natürlich musst du, das ist natürlich super Punkt, das, was funktioniert, das musst du feiern, bis der Arzt kommt. Also wenn du sozusagen was entwickelt hast und ich warte übrigens noch, ganz interessant, ich warte übrigens noch auf die erfolgreiche digitale Transformation, die innerhalb des Unternehmens stattgefunden hat. Da glaube ich, dass das einfach nicht stattfinden kann. Also es gibt auch in meinen Augen keinen Case, wo man sagt, hey, du hast eben nicht so einen geschützten Raum. Gibt ganz viele Beispiele auch im Mittelstand, ja, wo eine CEWE Color, die früher Aqua-Druckmaschinen gehabt haben, da ist sozusagen die erste Digitaleinheit, die war auf der anderen Straßenseite in Oldenburg. Ja, das war sozusagen eine kleine Werkshalle. Da sind die Drucker vorbeigegangen, die Printdrucker von den Fotos, ja, die sind daran vorbeigegangen und haben durchs Fenster geschaut und haben gesagt, na, wie viel Umsatz macht er denn? Ach, 0,2% vom Konzernumsatz. Ja, du, wenn du jetzt da durch CEWE Color durch die Hallen gehst, die haben 99,9% digitale Druckmaschinen und haben Fotobücher und hast du nicht gesehen. Und da stehen wahrscheinlich noch von hunderten Maschinen stehen noch 3 von den alten Fotodruckmaschinen, ja, wo sozusagen die Filmrollen ja, sozusagen eingeschickt wurden, um die Fotos zu entwickeln. Aber natürlich Glaskasten, CEO wieder mal, ja. Die Dinge, die funktionieren, die müssen präsentiert werden, die müssen gefeiert werden, da müssen die Mitarbeiter, die muss das gezeigt werden, die müssen das spüren, die müssen wirklich fühlen, hey, wow, ach, ihr habt das getestet, oh, und jetzt und so kann ich das mal anfassen, ausprobieren. Und dann werden die natürlich zu Multiplikatoren in dem Unternehmen und sagen, hey, ich habe es ausprobiert, das ist super, weil du hast natürlich immer noch das Problem not invented here, wenn da so ein Verrückter von außen kommt, aus so einer Digitaleinheit. Da ist natürlich dann der deutsche Ingenieur erstmal kritischer. Ja, aber wenn du es getestet hast, geht natürlich das Thema, genau, Kritik natürlich runter. Das ist ja klar. Ja.
Wenn man jetzt sagt, ein Innovationsprozess, ein Transformationsprozess ist gut oder schlecht gelaufen, wie misst man sowas eigentlich? Also ich finde das gar nicht so leicht, weil ich glaube, wir sind uns einig, sowas hört ja eigentlich auch nie auf. Aber zwischendurch KPI zu definieren und zu messen, okay, das hat jetzt so gut funktioniert und so gut, ist ja gar nicht so leicht, oder? Gibt es da Tricks?
Die große Herausforderung ist natürlich wieder mal, ich bin eben wieder bei den deutschen Tugenden, langfristige Strategie und 2 bis 5 Jahresziel. Also das ist natürlich generell schwierig. Aber natürlich, ich erinnere mich da an Transformationen bei Kunden, wo der CEO gesagt hat, hey, wir haben aktuell 0% Umsatz im Digitalbereich. Es ist übrigens ein B2B-Unternehmen gewesen, also nicht der klassische E-Commerce-B2C-Unternehmer. Und unsere Erwartung ist, dass in 5 Jahren 60% unserer Umsätze aus Digitalkanälen kommen. Da hast du sozusagen ein fernes Ziel, ja. Und da hat man vielleicht im ersten Jahr keinen einzigen Euro Digitalumsatz gemacht. Ja, weil das Ziel vom ersten Jahr war erstmal, Digitalkanäle zu finden, wo du mit deinen bestehenden Kunden, ich sage jetzt mal vielleicht Einkäufer in Unternehmen, wo du mit denen überhaupt mal einen Digitalkanal hast, ja, wo die vielleicht digital einen Lagerbestand abrufen, wo die natürlich irgendwie digital eine Preisinformation kriegen, wo die vielleicht digital ein AI-Tool nutzen, wo vielleicht ein digitaler Einkäufer mit einem digitalen Verkäufer mal kommuniziert, was auch immer. Also da kannst du sozusagen, du kannst ein großes Fernziel als CEO aufmachen, ja, auch ein sehr ambitioniertes, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, in sozusagen kleineren Zwischenzielen entsprechend zu arbeiten und dann natürlich auch mit harten KPIs zu arbeiten. Also ich sag mal, entwickel einen Digitalkanal, wo mindestens 100 B2B-Kunden in 3 Monaten mindestens einmal die Woche nutzen. Ja, so, das kann also sozusagen eine ganz einfache KPI, ja, die du sozusagen einziehen kannst und wo du dann nach 3 Monaten sagen kannst, hast du das jetzt erreicht oder passt das oder passt das nicht?
Alles, was ein Unternehmen braucht, um zu innovieren, natürlich auch, wie nimmst du den Rahmen für all das in Deutschland wahr? Also kann man irgendwelche Wünsche an die Politik äußern? Wird den Unternehmen da hinreichend geholfen, Transformationsprojekte zu treiben?
Die Antwort ist ja leider nein. Also wir haben natürlich ein Bürokratiemonster geschaffen. Also wenn du natürlich innovieren möchtest und dich da natürlich an irgendwelche Wahnsinn-Gesetzgebungen halten musst und irgendwie es zwar Fördergelder gibt, aber du irgendwie Fördergeldspezialisten erstmal in einem 3- bis 6-monatigen Beratungsprojekt engagieren musst, um dann irgendwie Fördergelder zu kriegen, die du dann auch vielleicht nicht voll kriegst. Ja, also das ist natürlich alles, finde ich, total komplex. Aber jetzt kommt mein Aber. Also ich glaube, das Wichtige ist, wir Unternehmer müssen natürlich mahnend der Politik gegenübertreten und sagen, hey, das sind Dinge, die müsst ihr besser machen. Ich glaube auch gerade Bürokratie ist das größte Thema, ja, wo jetzt ja teilweise Mittelstand, Personalstellen geschaffen werden mussten für ein Lieferkettengesetz, für das Thema Sustainability. Und das ist zwar alles wichtig, aber es kann ja nicht sein, dass du dafür jetzt irgendwie 2, 3, 4, 5, 6 neue Stellen schaffen musst in einem rezessiven Umfeld, wo du eigentlich sozusagen, wo die Umsätze runtergehen und wo du eigentlich Kosten reduzieren musst und effizienter werden musst. So, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder Unternehmer für sich wirklich das Max, also für sich, also darf sich auf keinen Fall auf die Politik verlassen. Ja, also das heißt, du musst einfach selber schauen, dass du effizienter wirst. Und da ist natürlich KI, ist natürlich das große, ich sag mal, das große Thema, ja, wo du sagen kannst, du kannst entsprechend effizienter sein und du kannst sozusagen da mit sozusagen Technologie bessere Ergebnisse kriegen, schnelle Ergebnisse kriegen und vor allen Dingen kostengünstige Ergebnisse kriegen. Ja, also auf keinen Fall bitte auf die Politik verlassen, ja, und auf keinen Fall warten, bis die Politik was macht, ja, also da ist natürlich meine Hoffnung, dass jetzt endlich mal was passiert, ja, nach 16 Jahren Merkel-Stillstand und nach 3 Jahren Scholz-Regierung, die jetzt auch nicht gerade durch Umsetzungsstärke geglänzt hat und eine Merz-Regierung, die sich auch dem auch eigentlich ähnlich anschließt, ja, da sind wir jetzt dann fast bei 20 Jahren, ja, also da hoffe ich, dass was passiert, aber da muss jeder Unternehmer selber aktiv werden, ja.
Also man könnte sagen, unter dem Scholzomat wurde zumindest die Automatisierung in Deutschland nur geringfügig vorangetrieben. Aber ganz im Ernst, normal fragt man am Ende eines solchen Gesprächs mal, wo siehst du Deutschland 2030, 2035 und so diese erratischen Jahreszahlen, die man dann immer so bringt. Ich würde es mal ein bisschen anders versuchen. Lohnt es sich für Unternehmen eigentlich so 2, 3, 5, vielleicht 10 Jahre in die Zukunft zu blicken, sich so einen Plan zu machen, wo wollen wir bis dahin sein, auch mit unserer Transformation und das dann sozusagen in so einem Mehrjahresplan dann auch durchzuziehen? Oder sagst du, Leute, was hier gerade mit KI passiert, das macht eigentlich fast jede Planung obsolet, legt los wie die Feuerwehr, testen und gar nicht jetzt mehr Jahrespläne machen. Also wie in dieser Gemengelage würdest du das sehen?
Also du hast es eigentlich mit deinem zweiten Punkt, wie du es beschrieben hast, schon perfekt geantwortet. Also auf keinen Fall hier in eine 5- bis 10-Jahres-Vorschau gehen. Also ich meine, im März wird ja das Buch von Friedrich Arnold und mir erscheinen, Mut zu KI. Es geht also um drei Themen, ja, wenn es jetzt gerade um KI geht, ja, oder weiter die Digitalisierung, das ist das Thema Mut machen, das Thema Haltung, also wie machen wir es, das sieht man ja sehr stark auch in anderen Ländern, wie man es nicht machen sollte, China, USA und so, da sind wir in, glaube ich, Europa auch mit dem Thema Ethik und so, glaube ich, ganz gut unterwegs, also natürlich KI richtig einsetzen und natürlich das Thema Geschwindigkeit, also wirklich sofort, wie du sagst, sofort starten, aber auch dort, Thorsten und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht den Fehler machen, jetzt im Mittelstand mit der KI zu starten und irgendwie 30 Abo-Modelle abzuschließen. Nee, natürlich müssen wir auch wieder auf den Rahmen schauen und sagen, hey, stimmt unsere Datenbasis, stimmen unsere Stammdaten, ja? Sozusagen dürfen wir unsere Kundendaten in die KI spielen? Wo liegt die KI? Ist die sicher entsprechend abgebildet? Ja? So, was sind sozusagen erste Quick-Wins durch die KI in der KI, die wir entsprechend erreichen wollen? Ja? Schaufenster, wenn du sozusagen die ersten erfolgreichen KI-Projekte durchgeführt hast, vielleicht das Einfachste an der Kundenschnittstelle, wo man sagt, hey, du hast irgendwie eine einfache Marketingkampagne, du hast eine Automatisierung, ein Kunde kriegt eine bessere, schnellere Info, das in Schaukasten stellen, den Mitarbeitenden zeigen, nach außen das kommunizieren, ja, so, ich glaube, das ist sozusagen wichtig, ja, also bitte anfangen, mutig, mit Haltung, schnell, was das Thema KI angeht und vor allen Dingen aus dem Lamentieren und aus dem, oh Gott, Hilfe, und das wird so schrecklich sein und es werden irgendwann Roboter, werden uns auf der Straße erschießen und so, diese Terminator-Geschichten, das bringt uns nicht weiter, ja, und das, wir brauchen die positiven Geschichten und vor allen Dingen, Thorsten, bin ich dir ja auch so dankbar, dass sozusagen, es braucht ja Menschen wie dich und auch die Medien, die auch sozusagen die positiven Geschichten nach draußen stellen, die wirklich sagen, hey, da sind Leute, die probieren mutig was aus und da sind Mittelständler, die haben wirklich was gerissen und dann, dass sich da andere Menschen dann dran orientieren können, ja, und sagen können, hey, das ist super und das will ich jetzt genauso machen, ja, also deswegen da auch Dank an dich und für dein Engagement hier, ja.
Ach Philipp, das geht runter wie Öl. Ein schönes Schlusswort und deswegen bin ich auch beim Ratgeber-Magazin mit positiver Intonierung und weg von diesem Negativity-Bias-Nachrichten tagtäglich Gedöns, was uns ja auch manchmal nervt. Philipp, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dank dir, lieber Thorsten. Dank euch fürs Zuhören.
Genau, auch von mir herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage wie immer, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.